Hallo, hier sind
Sari
und Lilith. Und das ist eine Kurzfolge Yeet Podcast. Heute gibt es ein kleines Social Media Update, weil wir frisch aus dem Urlaub kommen. Sari, Sommerferien zu Ende. Die Kinder sind wieder in der Schule.
Nein, das ist super.
Was bei uns jetzt mit der Schule zusammenhängt, direkt ab dem Schuljahr 2025 gilt ein generelles Handyverbot in Hessen. Andere Bundesländer haben das schon, manche planen das, glaube ich, aber bei uns gilt es ab jetzt. Und wir reden heute so ein bisschen über, was ist neu in Social Media, und zwei Studien haben wir mitgebracht. Die erste, die sagt, dass 80% der Befragten von 3.053 befragten Menschen haben gesagt, sie befürworten ein Handyverbot an Schulen. Was, wo ich hängen geblieben bin, das fand ich ganz interessant, war Heise. Die haben auch darüber berichtet, über diese Studie, und die haben gesagt, dass es Unterschiede gibt bei Digital Immigrants und den Digital Natives.
Genau, die Digital Natives waren die Eltern unter 39, wenn ich mich richtig erinnere, und die Digital Immigrants sind die Eltern über 40, ne? Also zu denen ja auch wir zählen. Und das Ergebnis war, dass die Digital Immigrants sehr viel lockerer sind. Also, dass sie den Kindern eher das Handy überlassen mit nicht so viel Einschränkungen und nicht so viel klaren Regeln, und die Digital Natives dadurch sehr viel strukturierter und strenger drangehen. Man könnte sagen, vielleicht überreißen sie das besser, die Verantwortung, die ein Handy mit sich bringt.
Ja, ich fand nochmal interessant, um das auch nochmal in richtiges Licht zu stellen, ja, von den 3050 Befragten waren 805 Eltern mit Kindern im Haushalt. Also sie haben eigentlich nur 805 Eltern gefragt, aber sie erzählen dann, wir haben Eltern gefragt.
Weißt du was? Wir haben ja auch festgestellt, dass diese Studie gar nicht so stark besprochen wurde. Vielleicht liegt das auch daran, dass sie einfach nicht so belastbar ist, weil das ist tatsächlich, das ist Schrott.
Ja, wenn es so wenig Eltern sind. Ja. Die Frage ist, dürfen andere Leute auch eine Meinung dazu haben?
Ja, eine Meinung schon, aber ich finde, dann ist es natürlich schwierig, sie in Digital Natives und Digital Immigrants einzuteilen.
In Eltern einzuteilen.
Oder in, also, ja, genau, in Eltern einzuteilen. Also, weil es ist noch mal was anderes, ob man über Kinder redet, theoretisch, oder ob man gerade Kinder im Haushalt hat und sich mit diesen Themen beschäftigt und weiß, was es konkret mit sich bringt.
Genau, also es ist anscheinend an viele die theoretische Frage gewesen, was würden Sie tun, wenn Sie ein Kind hätten, und in welchem Alter würden Sie es erlauben und welche Regeln würden Sie durchsetzen? Aber wir sind ja auch Digital Immigrants.
Yes.
Wir sind sowieso die Lascheren. Ja. Deswegen, ich habe mich schon ein bisschen angesprochen gefühlt tatsächlich. Wir haben jetzt beide aber natürlich auch so einen Job, wo wir Social Media machen, und ich kann halt schlecht meinen Kindern sagen, ich gucke die ganze Zeit und ihr dürft da nicht reingucken. Ne? Diesen Zwiespalt merke ich schon auch. Ich lasse denen relativ viel Freiheit damit.
Social Media ist bei uns aufgrund des Alters meines Kindes im Grundschulalter einfach noch nicht so ein Thema. Wobei YouTube findet er natürlich auch ganz toll. Und ich muss sagen, und ja, er sieht natürlich, dass ich viel am Handy bin, auch wenn ich arbeite oder auch sonst natürlich privat. Aber ich glaube, auch durch unseren Job habe ich natürlich auch noch mal ein anderes Bewusstsein für die Gefahren. Ne? Also mir macht das schon Bauchschmerzen, wenn ich daran denke, wenn der älter ist und dann auf TikTok abhängt und welche Inhalte er da vielleicht konsumieren könnte. Allein schon die Vorstellung, dass er in WhatsApp-Gruppen mit seinen Klassenkameraden ist, gefällt mir nicht.
Also ich finde WhatsApp-Gruppen an sich gar nicht so verkehrt. Haben wir Erwachsenen ja auch. Ja.
Nein, aber ich mache mir Gedanken. Was teilen die da für Bilder, für Videos? Was wird weitergeschickt? Ich meine, da gibt es ja immer wieder, kannst du über Fälle lesen, wo Fotos geteilt werden von Klassenkameraden und Kameradinnen, die damit nicht einverstanden waren oder sie in kompromittierenden Situationen zeigen. Und es ist einfach schwer, den Kindern da ein Bewusstsein zu vermitteln, was okay ist und was nicht okay ist.
Ja, was ich interessant fand, auch noch eine Zahl, dass sich 85% aller Befragten für gute Vorbilder im Umgang mit Social Media halten, was ich hart bezweifle.
Ja.
Und da könnten wir gleich zu der nächsten Studie, die wir gefunden haben, kommen. Die Ars Technica Studie.
Ja.
Die Ars Technica, das ist eine Webseite, die über Web und Themen und neue Technologien berichtet. Die sind im Medienunternehmen Condé Nast, wo auch die Woke und Vanity Fair und der New Yorker gemacht werden. Und die haben eine Studie gemacht, die haben so Räume geschaffen, Social Media ähnlich, und Leute das nutzen lassen. Und die haben, glaube ich, einen chronologischen Feed eingebaut. Das heißt, wurde immer das angezeigt, was halt gerade gepostet worden ist. Und sie hatten auch Bots, die Rollen hatten. Also sie haben so Personas entwickelt, die zum Beispiel ein 53-jähriger Angler aus Massachusetts war so ein Beispiel, das ich gelesen hatte. Und dann haben sie versucht, dass da eben diese verschiedenen Perspektiven dargestellt werden. Das Ziel war zu fragen, kann es ein besseres Social Media geben, wo wir gut miteinander umgehen können?
Ja.
Und die Antwort, Sari?
Die Antwort war total ernüchternd. Nein, nein, das geht nicht, weil die Struktur der Netzwerke selbst ist wohl das Problem. Ne? Also insgesamt hatten die ja 6 Maßnahmen zur Verbesserung des Miteinanders. Also sie haben zum Beispiel ja auch die Algorithmen umgekehrt, haben die Likes ausgeblendet und die Followerzahlen und solche Sachen. Und es gab kaum Verbesserungen.
Also es war ein Experiment, das ist so auch ein geschlossener Rahmen, in dem sie das gemacht haben. Das ist das Interessante daran. Und sie haben auch gesagt, die Algorithmen sind nicht schuld, sondern es sind tatsächlich oft die Menschen, die sich darin bewegen, weil nämlich auch, wenn chronologisch gepostet wird, Menschen interessieren sich für das, was Empörung hervorruft.
Ja.
Und sie posten das weiter, was Empörung hervorruft.
Das
heißt, sie verbreiten selber die schlechten Nachrichten und dadurch werden sie mehr gezeigt. Also diese Echokammern und die Hassrede sind nicht weniger geworden. Polarisierung hat trotzdem stattgefunden. Und ich fand ein schönes Wort für Echokammer, habe ich noch irgendwo gelesen, Triggerblase.
Ja, stimmt. Ja, Triggerblase ist eine tolle Bezeichnung dafür, finde ich. Das trifft es ganz gut.
Und wir hatten mal darüber gesprochen in einer Folge, wenn Social Media ein Dorf wäre, ob wir darin leben würden. Die Antwort lautet wahrscheinlich immer noch, oh, lieber nicht.
Ja, genau. Aber es ist schon sehr ernüchternd, ne, dass es wenig gibt, was soziale Netzwerke, in denen wir mit anderen interagieren, besser macht. Dass die Lösungen tatsächlich nur kleinere Gruppen, kleinere Netzwerke sind, in denen wir uns bewegen, in denen es dann ein besseres Miteinander gibt. Und dass dieses große, alle Netzwerken, alle verbinden sich mit allen, dass das einfach wirklich gescheitert ist.
Ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube, es deutet nur auf was darauf hin, wo vielleicht die Menschheit auch eine Entwicklungsaufgabe hat. Du hast gerade gesagt, du musst bei deinem Sohn gucken oder du willst auch sehen, was in den WhatsApp-Gruppen passiert, worüber die schreiben, was die posten. Und deswegen habe ich auch nochmal diese Zahl mit dem, dass 85% sich für gute Vorbilder halten. Kann ja nicht sein. Also, aber gut, das ist dieser Bias. Es gibt ja auch einen Namen für diesen Bias, dass man sich selbst immer für super hält und die anderen haben es nicht drauf. So. Aber es weist so ein bisschen, finde ich, darauf hin, dass wir die Aufgabe haben, unsere Emotionen regulieren zu lernen als Menschheit, als Gesellschaft, die diese Plattform nutzt. Ich weise an dieser Stelle auf den Podcast mit Klaus Eidenschink, ein Psychologe, der genau das auch sagt. Deswegen wiederhole ich das jetzt einfach mal so, weil ich es total interessant finde. Ich glaube, und das, die Studie Ars Technica hat auch genau das Ergebnis, Leute, ihr müsst. Die Algorithmen werden es nicht regeln. Die Technik wird es für euch nicht regeln, sondern ihr müsst lernen, euch zu benehmen.
Ja.
Deswegen ist Social Media noch zu retten. Wenn die Menschheit noch zu retten ist, dann ja.
Ja. Und ich wollte gerade noch mal einhaken beim Thema Emotionen regulieren. Ich glaube, das hilft uns natürlich nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern insgesamt in allen Interaktionen und Beziehungen, die wir zu und mit anderen Menschen haben. Ne? Wäre schon gut.
Ja. Es wäre ja die einfache Variante zu sagen, ja, die bösen sozialen Medien, die Medien sind schuld und nicht der Mensch. Weil der Mensch ist ja eigentlich super toll, ne? Die Technik ist das Problem, das reicht nicht aus.
Ja, das müssen wir leider anerkennen, ja.
So, du hast noch was mitgebracht, ein paar neue Funktionen in Social Media gibt's. Und sind dir welche aufgefallen, wo du sagst, geil, die will ich gleich benutzen?
Mir sind ein paar aufgefallen, allen voran natürlich der Repost-Button, den es jetzt seit 2 oder 3 Wochen gibt. Das heißt, ihr könnt ganz einfach Reels und Posts reposten, neu veröffentlichen.
Auf Instagram,
genau. Ihr müsst sie nicht in der Story teilen, sondern ihr drückt einfach diesen Button und dann werden die Inhalte euren Followerinnen im Feed angezeigt und auch im eigenen Profil in einem extra Tab. Das ist natürlich eine super Variante, um Reichweite zu erhöhen. Und ich finde es sehr spannend, das jetzt in den nächsten Wochen mal zu beobachten, wie sehr diese Funktion genutzt wird. Also wir hatten jetzt gerade eine Insta-Pause, von daher habe ich mich jetzt im beruflichen Kontext noch gar nicht so viel damit beschäftigt. Privat habe ich, glaube ich, in den letzten 2 oder 3 Wochen einen Beitrag gepostet.
Ah, du hast auch einen
repostet. Ich habe einen gerepostet, genau, den ich sehr wichtig fand. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war.
So wichtig war
so
dir das
wichtig
also.
War der. Ja, und wir gucken jetzt mal, wie wir damit umgehen bei uns. Wie nutzen wir das? Werden wir Inhalte von unseren Netzwerkmitgliedern oder von anderen reposten? Werden wir das nutzen? Und wie werden auch unsere eigenen Beiträge gerepostet? Das finde ich sehr spannend zu beobachten.
Ich weiß nicht, wie ich das finden soll.
Es ist natürlich eine Möglichkeit, also eine super Möglichkeit, die Reichweite zu erhöhen, ne? Wenn andere deine Inhalte reposten, klar.
Mhm.
Aber man wird sehen, wie sehr es genutzt wird. Zum Beispiel Funktionen, die nicht gut genutzt werden, wie zum Beispiel das Kommentieren von Stories, ne? Diese Kommentare, die unten links angezeigt werden. Da gibt's ganz wenige Creator, bei denen ich sehe, dass da viele Kommentare stehen. Bei den allermeisten in den Stories wird da nicht kommentiert. Deshalb, ich bin gespannt, wie es angenommen wird auf Instagram.
Also, erste Neuigkeit, zumindest in den letzten paar Wochen, die Repost-Funktion.
Was
gab es noch?
Es gibt noch eine Neuerung, die vor allem Leute auf Instagram, die weniger als 1000 FollowerInnen haben, betrifft. Nämlich Instagram hat das Insta-Livestreaming eingeschränkt. Wer jetzt unter 1000 FollowerInnen hat, kann nicht mehr live gehen.
Oh, war es denn so inflationär mit dem Live-Gehen? Ich hatte ja das Gefühl, das hatte eher abgenommen. Und wieso haben sie das gemacht? Hast du eine Idee?
Da habe ich tatsächlich keine Idee zu. Ich weiß es nicht.
Ist doch irgendwie wurscht.
Ist wurscht, gell? Finde ich auch. Eigentlich ist es wurscht.
Vielleicht richten sie es als Bezahlfunktion hinterher wieder ein für Leute.
Das kann natürlich sein. Es gibt noch zwei Neuerungen, die uns in Deutschland übrigens noch nicht betreffen, die aber ganz interessant sind. Das eine sind die KI-Translations für Reels. Also du kannst ein Reel aufnehmen, wenn du sprichst, was erzählst und kannst es automatisch übersetzen lassen und so eben eine anderssprachige Zielgruppe erreichen. Es geht im Moment nur für Englisch zu Spanisch und umgekehrt, es sollen aber noch mehr Sprachen kommen. Das könnte mal ein ganz interessantes Feature sein. Und das andere sind die Insta-Maps, angelegt an die Snap-Map, wo du eben deinen Standort teilen kannst mit deinen FollowerInnen. Es wird dann auf einer Karte angezeigt, wo du gerade bist. Das ist bisher nur in den USA verfügbar. Diese Karte wird in den DMs angezeigt und in den USA gab es gleich ziemlich viele Diskussionen um den Datenschutz. Es ist nämlich so, dass du das ausschalten kannst, das ist auch alles ganz transparent. Und dann haben viele NutzerInnen gemerkt, hoppla, ich erscheine aber trotzdem auf dieser Karte, wie kann das denn sein? Ja, es ist so, wer ein öffentliches Reel oder eine Story mit einem Ort oder an einem Ort markiert, der erscheint automatisch für 24 Stunden auf dieser Karte. Auch wenn du ausgestellt hast, dass du deinen Standort teilst.
Oh, aber erscheinst du dann mit dem Standort, den du reingetan hast?
Genau.
Oder mit dem, wo du auch wirklich
mit
bist?
Den du angegeben hast. Mhm. Gibt es einen ausführlichen Artikel auf Online-Marketing übrigens dazu, den können wir gerne in den Shownotes verlinken. Noch gibt es die Funktion nicht in Deutschland, aber wenn sie kommt, wird es wahrscheinlich bei uns ähnliche Diskussionen geben. Von daher macht es durchaus Sinn, sich auch jetzt schon mal damit zu beschäftigen.
Ja, und man muss sie eben gezielt ausschalten. Ne? Sie wird eingeführt und wenn, dann musst du es in den Einstellungen gezielt.
Ich glaube, in den USA war es so, dass es gab ein Pop-up dazu. Mhm. Was du, genau, und da musstest du dich dann entscheiden.
Und hast du noch was? Ja. Sonst würde ich was ich Altes noch
ja, ich habe noch was. Ich habe noch meine neue Lieblingsfunktion. Und zwar habe ich in den letzten Wochen ein bisschen Edits getestet, die Videobearbeitungs-App von Instagram. Die ist rausgekommen und war noch sehr rudimentär in ihren Funktionen, aber es gab eigentlich jede Woche neue Funktionen. Und mittlerweile benutze ich sie echt ganz gerne. Also es gibt zum Beispiel seit ein paar Wochen eine Teleprompter-Funktion, die ich super finde. Und jetzt eine neue Funktion, die nennt sich Safe Zone Check. Und die zeigt an, ob Elemente wie Schrift oder Stickers in deinen Videos später auf Instagram von der Caption unten oder von den Like-Buttons auf der rechten Seite überdeckt werden. Und das ist super praktisch, weil den meisten ist es wahrscheinlich schon passiert, dass irgendeine Schrift oder irgendein Call to Action dann doch mal zu weit unten, zu weit oben, zu weit rechts, links war und es wurde überdeckt und das ist super ärgerlich. Von daher
wiederholen nochmal, wie die Funktion heißt.
Safe Zone Check.
Safe Zone.
Safe Zone Check.
Safe Zone Check. Und der ist in Edits drin?
In Edits, genau.
Okay. Ja, und ich, die ich nicht ganz so oft Sachen in Instagram poste direkt, das ist was Altes, die meisten von euch wissen es vielleicht auch schon, aber sonst sage ich es nochmal, für Webseiten gilt ja auch, vor allem wenn man eigentlich Dienstleistungen anbietet, dass sie barrierefrei sein müssen seit Mitte 2025. Und da es ja auch die Impressumspflicht gibt, die gilt ja auch für Social Media, und vermute ich mal, dass es eigentlich wahrscheinlich rechtlich auch gut wäre, wenn man, und auch sonst, ich meine, man muss ja keinen Anlass dafür haben. Das ist ja einfach in, also aus Überzeugung kann man das auch machen, Barrierefreiheit auch auf Social Media. Deswegen, wenn ihr Beiträge mit Schrift postet, die Fotos sind, wo Schrift drauf ist, dann benutzt den Alternativtext. Könnt auf jedem Bild, muss man extra eingeben, aber macht das, damit Menschen, die nicht sehen können, das lesen können.
Genau, also ihr könnt das nicht direkt beim Hochladen von Posts machen, der Slides machen, sondern ihr müsst erst veröffentlichen und danach dann in Bearbeiten gehen und dann könnt ihr für jeden Slide, für jedes Bild einen Alternativtext eingeben und natürlich solltet ihr auch für Videos eine Videobeschreibung in die Caption hinzufügen.
Mhm. Und wir hoffen, dass es vielleicht bald Meta-Suites wird. Jetzt veröffentlicht oder ist, ne, dass man es da drin vielleicht auch direkt eingeben kann, so einen Alternativtext, weil es natürlich ein bisschen nervig, was zu veröffentlichen und dann hinterher nochmal den Text eingeben zu müssen. Also das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Und vielleicht schaut ihr auch. Und wenn ihr neue Funktionen habt, sagt sie, schickt sie uns gerne per Direktnachricht auf Instagram. Das war's von uns heute. Dankeschön, Sari, für die Druckbetankung mit
sehr
den
gerne.
Social Media Updates. Nach den Sommerferien startet gut in eure neue Phase. Jetzt geht's hart her bis Advent und Weihnachten.
Yes, yes. Ciao. Ciao.
Ihr Lifehack.
Hi, ich bin Eva Gutschner und ihr findet mich unter dem Podcast und dem Instagram-Handle um.gotteswillen. Und ich habe heute eine Empfehlung für euch, nämlich die Bildschirmzeit mal ein bisschen zu begrenzen, indem ihr, ich weiß, dass es vor allen Dingen für iPhone-User vielleicht spannend ist, aber da eure verschiedenen Modi einstellt, zum Beispiel den Schlafmodus oder den Nicht-Sternen-Modus und dadurch ein bisschen eure Bildschirmzeit begrenzt wird und euch sogar bei Instagram angezeigt wird, wenn dieser Modus sich einschaltet. Das hilft mir manchmal, um ein bisschen besser auf meine Screentime zu achten.